Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Olena. Ich bin Schülerin der 11. Klasse des Gymnasiums in der Wüste und ich bin Ukrainerin. Ich kam Ende März 2022, also vor mehr als 4 Jahren, zusammen mit meiner Mutter aus der Ukraine nach Deutschland. Wir hatten nur eine einzige Tasche für uns beide, waren in verschmutzter Winterkleidung angezogen, waren müde, innerlich leer und ohne konkrete Pläne für die Zukunft. Heute stehe ich hier im Studio und spreche eine Sprache, von der ich als kleines Kind nie gedacht hätte, dass ich sie mal so intensiv benutzen werde. Warum ich hier spreche? Ich möchte meine Geschichte mit Ihnen teilen. Und ich möchte die Geschichten von anderen Ukrainerinnen und Ukrainern mit Ihnen teilen. Denn in den vergangenen Wochen habe ich einige Menschen interviewt, die ein ähnliches Schicksal wie ich haben. Wir mussten unsere Heimat verlassen, wegen eines Krieges. Der Krieg begann für mich am 24. Februar 2022, da war ich 13 Jahre alt. An diesem Tag hat sich alles verändert. Ich war bis dahin ein ganz normales Kind. Ich lebte in Tschernihiw, einer Gebietshauptstadt im Norden der Ukraine, an der Grenze zu Russland und Belarus. Vor dem Krieg lebten dort etwa 300.000 Menschen. Jetzt leben dort etwa 250.000 Menschen. Ich ging schwimmen und tanzte, besuchte die Musikschule, war eine Einsatzschülerin und mochte Chemie nicht. Anfang 2022 begannen sich Gerüchte über einen möglichen Kriegsbeginn zu verbreiten, aber niemand glaubte daran oder wollte daran glauben. Ich erinnere mich, wie meine Freundin mir nachts schrieb, wie viel Angst sie hatte, dass der Krieg beginnt und dass sie befürchtete, alles zu verlieren, was sie so liebt, Freunde, Familie, ihre Stadt. Ich antwortete ihr, warum steigerst du dich da so rein? Das ist doch nur normale, trendige Desinformation. Ich erinnere mich, wie ich ein Video auf TikTok sah, das zeigte, wie schön das Zentrum der südlichen Stadt Mariupol ist und alle in den Kommentaren schrieben, oh, endlich spricht man über Mariupol. Damals wusste niemand, dass Mariupol ein paar Monate später weltweit als Massengrab bekannt sein würde. Noch eine Woche vor dem Krieg ging ich von der Musikschule durch einen Park nach Hause, in dem Mütter mit ihren Kindern spazieren gingen. Ich beobachtete, wie sie laut lachten, die Kinder miteinander spielten und beim Anblick dieser warmen Szene glücklicher Familien verspürte ich Ruhe und Freude. Doch gleichzeitig war tief in meiner Seele eine große Unruhe. An dem Tag, als alles begann, sollte ich um 8 Uhr morgens zum Schwimmen gehen und dann um 12.50 Uhr in die Schule, weil ich Nachmittagsunterricht hatte. Ich wachte davon auf, dass meine Mutter um ca. 5 Uhr morgens ins Zimmer rannte und etwas schrie. Ich schenkte dem keine große Aufmerksamkeit und schlief einfach weiter. Gegen 7 Uhr morgens wachte ich schließlich richtig auf und dachte, dass ich verschlafen habe. Zuerst wollte ich unseren Klassenchat überprüfen und sah, alle tauschten Telefonnummern und verschiedene Adressen aus, alle schrieben sehr aktiv, was um 7 Uhr morgens völlig untypisch war. Ich scrollte nach oben und sah eine Nachricht, Leute, wir werden bombardiert. Bei mir wird direkt unter dem Fenster geschossen. Zuerst dachte ich, das sei ein Scherz, legte das Handy weg und hörte dann den Hohlton einer Sirene draußen. Ein solcher Hohlton ist bis heute in der Stadt zu hören. Danach lag ich 10 Minuten lang einfach nur im Bett und starrte an die Decke. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war völlig verwirrt. Ich hatte nicht einmal richtig Angst, weil ich noch nicht verstanden hatte, was eigentlich passierte. Dann öffnete ich wieder den Klassenchat und alle stellten dieselbe Frage. Müssen wir heute in die Schule? Wirklich? Bomben draußen, Sirenen und die Frage war, ob Schule stattfindet oder nicht? Ich schrieb weiterhin mit meinen Mitschülern, von denen sich die meisten ein paar Tage später über die ganze Welt verstreuten würden und die ich danach nie wieder sehen sollte. In den Höfen entstanden schnell Checkpoints, an denen unsere Nachbarn Männer mit Waffen in den Händen standen. Daneben standen Kisten mit leeren Glasflaschen von Wein sowie Kanister mit Benzin. In jener Nacht konnte ich noch in meinem bequemen Bett schlafen, aber schon in der nächsten Nacht musste die ganze Familie im Flur auf dem harten, kalten Boden schlafen. Im Flur gibt es mehr tragende Wände, weniger Fenster und er liegt weiter entfernt von den Außenwänden, die zuerst zerstört werden. Ich erinnere mich noch daran, wie sehr ich mir wünschte, dass die Wand sich um ein paar Zentimeter verschieben würde, weil ich nicht einmal Platz hatte, meine Beine auszustrecken. Ich erinnere mich daran, wie ich abends beim Kerzenlicht Instant-Nudel aß, während draußen kein einziges Licht zu sehen war. Die Ausgangssperre begann um 18 Uhr und dauerte bis 6 Uhr morgens. In dieser Zeit versank die ganze Stadt in völliger Dunkelheit, die nur von den Lichtblitzen der Explosionen der russischen Angriffe durchbrochen wurde. Das waren die ersten zwei Kriegstage und zugleich die letzten zwei Tage, an denen wir noch zu Hause übernachten konnten. Am zweiten Tag ging meine Mutter sehr früh am Morgen aus dem Haus und kam erst nach dem Mittag zurück. Sie war Blut für verwundete Spenden gegangen. Sie erzählte, dass dort viele Menschen gewesen seien. Wenn es einen Luftangriff gab, liefen alle in den Luftschutzkeller hinunter. Außer denen, die halb liegend in Sesseln saßen und weiterhin ihr Blut spendeten. Sie spendete auch viele Dinge für das Krankenhaus. Damals wussten wir noch nicht, dass es in ein paar Tagen in den Geschäften überhaupt kein Essen mehr geben würde. Nur noch leere Regale. Innerhalb von nur zwei Tagen verschlechterte sich die Situation in meiner Stadt Tschernihiw drastisch. Die Stadt war von allen Seiten eingekesselt, außer von der Seite des Flusses. Zuerst hörte man von einer Seite ein Pfeifen, das immer lauter wurde. Dann das Geräusch eines einschlagenden Geschosses, eine Explosion und dann dasselbe von der anderen Seite. Die Stadt stand in Flammen und war von Rauch bedeckt. Die russischen Besatzer machten die Außenbezirke dem Erdboden gleich und ließen nicht zurück. Der Krieg war drei Tage alt, als ich mit meiner Familie am 27. Februar 2022 in einen Luftschutzkeller zog, nachdem in der Nähe des Hauses meiner Freundin ein Geschoss eingeschlagen war. Sie wohnte nur zwei Straßen von uns entfernt, was bedeutete, dass die Gefahr ganz, ganz nah war. Ich erinnere mich daran, wie sie in unserem Chat weinte und schrieb, dass sie nun kein Zuhause mehr habe und wie wir versuchten, sie zu beruhigen, obwohl wir wussten, dass bald jede und jeder von uns an ihrer Stelle sein könnte. Der Luftschutzkeller war für mehrere Wohnhäuser gedacht, deshalb gab es dort mehrere Räume und sehr viele Menschen, die wir nicht kannten. Trotzdem war mein bester Freund Maxim mit seiner Familie dort, deshalb hatte ich etwas weniger Angst. In unserem Raum waren mehr als 60 Menschen, dazu ein paar Hunde und Katzen. Die Menschen unterstützten einander, teilten Wasser und Essen. Die Hunde bellten nicht. Die Katzen provozierten die Hunde nicht. Auf einer einzigen Matratze oder Decke konnte eine ganze Familie schlafen. Die erste Nacht in dem dunklen Luftschutzkeller war von Chaos und Verwirrung geprägt. Ich schloss die Augen, viele um mich herum schliefen bereits, doch plötzlich wurde die Stille durch einen Schrei unterbrochen. Eine Kakerlake, was für eine riesige Kakerlake! Erst später verstand ich, dass eine alte Frau in Panik geraten war und meinen Vater sogar mit einem Hocker bedrohte. Danach schrie sie, ich will Grießbrei! Niemand hatte mehr Lust zu schlafen. Schließlich nahm sie Beruhigungsmittel und schlief ein. Aber das war noch nicht das Ende. In der zweiten Nacht eskalierte die Situation erneut. Vier Männer hielten die alte Frau fest und trotzdem schaffte sie es, sich gegen sie zu wehren. Krankenwagen und Polizei waren beschäftigt und konnten nicht kommen. Zum Glück holten Angehörige sie schließlich ab. Nachts hörten wir oft die Explosionen von Gradraketen. Das Geräusch war, als würde starker Regen auf Blätter prasseln. Aber es war ein Regen aus Blei und er fiel nicht auf Bäume, sondern auf die Häuser unserer Stadt. Trotz der absoluten Katastrophe draußen fühlte ich mich in der Gemeinschaft, die sich im Luftschutzkeller gebildet hatte, erstaunlich aufgehoben. Im Bunker waren nervige Kinder, die mich ständig zum Spielen drängten und manchmal brachten Freiwillige sogar Süßigkeiten. Doch die Situation in Tschernihiw verschlechterte sich von Tag zu Tag. Ende Februar funktionierte die zentrale Heizung nicht mehr. Dann fiel der Strom aus. Danach gab es kein Wasser mehr in den Wohnungen. Irgendwann waren wir ohne Internet und nachdem ein Sendemast bombardiert worden war, auch ohne jegliche Verbindung. Unsere Handys luden wir in der ganzen Stadt an bestimmten Orten mit Generatoren auf. Ehrlich gesagt war das nicht nur beängstigend, sondern auch sehr gefährlich, weil die Angriffe meistens dort erfolgten, wo sich viele Menschen versammelten. Über die Hauptstraße zog sich ein endloser Strom von Autos, die versuchten, aus der Eingesellung auszubrechen und die Stadt zu verlassen. Die Häuser waren verlassen, in vielen klafften Löcher von Granaten. Auf den Straßen lagen überall Splitter, Splitter und noch mehr Splitter. Am 14. März, am Geburtstag meiner Mutter, sagte sie abends plötzlich, dass wir uns auf den Tod vorbereiten müssen, dass wir den nächsten Tag möglicherweise nicht überleben würden. In den folgenden zwei Tagen erfuhren wir, ob und wo es Evakuierungsbusse geben würde. Früh am Morgen, direkt nach Ende der Ausgangssperre am 17. März, kamen die Evakuierungsbusse, um Kinder und Frauen abzuholen. Es war erlaubt, nur eine Tasche mitzubringen. Busse waren überfüllt. Menschen saßen sogar in den Gängen zwischen den Sitzen. Es hieß, sie würden uns nach Kiew bringen. Während wir auf die Busse warteten, flog eine Drohne über die Menge. Nur wenige Stunden nachdem wir weggefahren waren, wurde dieses Gebiet mit Gradraketen beschossen. 14 Menschen starben, die vor der Tür eines Lebensmittelgeschäfts standen. Ich hatte Glück, einen Platz im Bus bekommen zu haben. Das hat mir möglicherweise das Leben gerettet. Ich erinnere mich, wie ein Vater versuchte, seine 5-jährige Tochter in einen Bus zu setzen, aber es war kein Platz mehr da. Er wollte nur, dass seine Tochter gerettet wird. Hauptsache, sie bleibt am Leben. Nach Kiew fuhren wir 8 Stunden. Eine kilometerlange Kolonne aus Bussen und Autos bewegte sich von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt über Umwege, durch Felder, Wälder und Dörfer. Im normalen Leben brauchten wir nur 2,5 Stunden nach Kiew. Kiew empfing uns mit Explosionsgeräuschen und der vertrauten Sirene des Luftalarms. Aber am Bahnhof versorgten Freiwillige uns mit warmem Essen und gaben den Kindern Schokolade. Dort wussten wir zunächst nicht, was wir als nächstes tun sollen. Wir waren nur mit den notwendigsten Dingen geflogen, mit leeren Handys und ohne uns von irgendjemandem verabschiedet zu haben. Wir stiegen in einen zufälligen Zug ein, der glücklicherweise nach Polen fuhr. Danach reisten wir zu einer Verwandten weiter nach Deutschland, nach Osnabrück. Wir waren insgesamt ungefähr 18 Stunden unterwegs. In den Zügen konnten wir kaum schlafen, weil viel zu viele Menschen auf engstem Raum zusammensaßen. Ein riesiges Dankeschön an die polnischen Freiwilligen, die uns während der Fahrt Sandwiches, Kekse, Wasser und Getränke gaben. Für Hunde und Katzen brachten sie Futter und das Nötigste. Im Schnellzug gab mir eine Frau leckere Kekse und Saft und ihre Freundlichkeit habe ich bis heute in Erinnerung. Als ich in Osnabrück ankam, war mein erster Wunsch, endlich zu duschen und die Kleidung zu wechseln, weil wir wegen des Krieges weder Wasser noch die Möglichkeit hatten, uns so lange zu waschen. In Osnabrück haben wir zunächst in einem Lager gewohnt, das sich in einer ehemaligen Schule befand. Nach ein paar Tagen sind wir in das Figurentheater umgezogen, wo wir etwa 2 Monate lang auf dem Dachgeschoss gelebt haben. Heute lebe ich ein normales Leben, aber ich habe Angst um die, die in der Ukraine geblieben sind, besonders um meine Verwandten und Freunde. Das ist meine Geschichte. Aber der Krieg ist nicht nur meine Geschichte. Es ist die Geschichte von tausenden Ukrainern, von tausenden Kindern wie mir. Deshalb habe ich diese Sendung gemacht, um die Menschen daran zu erinnern, dass Krieg nicht nur Zahlen oder ein Diskussionsthema ist, sondern eine persönliche Tragödie für jeden von uns. Und natürlich, damit ihr alle nicht vergesst, welches Glück es ist, in Sicherheit zu leben, mit Wasser, Essen, Wärme und lebenden Angehörigen. Ich habe Jugendliche interviewt, die genau wie ich erlebt haben, wie ihre vertraute Welt sich von einem Tag auf den anderen komplett verändert hat. Anders als Erwachsene hatten sie keine Wahl, was sie tun oder wie sie handeln sollten. Die Entscheidungen wurden für sie von den Älteren getroffen. Die Interviews bestehen aus Fragen über die Ukraine, über Hobbys und Beschäftigungen der jeweiligen Person und natürlich aus meiner ganz eigenen Lieblingsfrage. Das ist meine erste wirklich ernsthafte Erfahrung beim Radio und ich hoffe sehr, dass euch meine Sendung gefällt. Viel Spaß beim Zuhören! Mein erstes Interview für die Sendung habe ich mit meiner Freundin Kira geführt. Wir kennen uns seit meinem allerersten Tag am Gymnasium, also schon seit 4 Jahren. Und ehrlich gesagt wirkte sie damals auf mich wie eine langweilige Musterschülerin. Doch je näher wir uns kamen, desto mehr verstand ich, dass sie als Mensch viel interessanter, lustiger und kreativer ist, als es damals auf den ersten Blick erschien. In ihrem Talent großartig zu zeichnen, ist sie definitiv unübertroffen. Unsere Geschichten unterscheiden sich grundlegend, denn Kira verließ die Ukraine bereits in den ersten Kriegstagen, im Gegensatz zu mir, die erst 3 Wochen später gegangen ist. Ihre im Süden der Ukraine gelegene Heimatstadt Dnipro leidet nicht weniger als meine Heimatstadt. Ständige Angriffe, die Bedrohung einer Besatzung und viele Menschen mussten von dort fliehen, genau wie wir aus Tschernigiw im Norden der Ukraine. Kommen wir nun zum eigentlichen Interview und hören wir mehr direkt von Kira selbst. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meiner Interviewreihe mit Jugendlichen aus der Ukraine. Mein Name ist Olena Luschei und heute habe ich die große Freude, Kira als erste Gästin begrüßen zu dürfen. Kira, wie geht es dir? Bist du froh, heute dabei zu sein?
Ja, moinchen Leute. Ja, ich bin sehr froh, aber ich habe natürlich ein bisschen Angst. Das ist mein erstes Mal im Radio. Vielleicht, hoffentlich, mag ich alles gut und alles richtig.
Wie seid ihr mit Familie nach Deutschland gekommen?
Ich erinnere mich noch am ersten Tag des Krieges. Das war so eine Überraschung für mich. Und damals, ich bin um 6 Uhr morgens aufgewacht, wegen eines lauten Geräusches. Und das, was mir beigebracht wurde, dass ich nicht zur Schule muss. Und eigentlich damals war ich froh sozusagen, weil an dem Tag sollten wir auch unsere Klassenarbeit schreiben. Den Kriegserlebnis habe ich nicht echt viel den Krieg erlebt sozusagen, weil ich bin fast nach 2 oder 3 Wochen ja schon weggefahren mit meiner Mutter und Bruder. Unser Vater ist in der Ukraine damals geblieben. Wir haben den Zug genommen. Das war... Diese Erinnerung werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Eine schwierige Zeit war damals für mich. Ich wollte nicht eigentlich aus meiner Heimat wegfahren. Ich war zufrieden mit meinem Leben dort. Aber ja, ich konnte nichts dagegen machen. Und ich erinnere mich noch, als wenn ich im Bus so geweint habe, weil ich unbedingt wollte nicht nach Deutschland umziehen.
Ja, sprichst du noch mit Freunden aus der Ukraine?
Das muss ich überlegen. Jetzt nicht wirklich mehr. Es gibt nur ein paar Menschen, mit denen ich Kontakt habe. Aber früher, am Anfang, ja, da hatte ich mehrere distanzierte Beziehungen, Freundschaften. Aber das ist relativ schwierig, mit Menschen so zu reden, die in der Ukraine geblieben sind. Und ich bin schon in einem ganz anderen Welt sozusagen. Und ja, ich unterhalte mit denen nicht mehr. Menschen ändern sich und ich selber auch. Ja.
Ja, klingt ein bisschen traurig. Welche Vorteile siehst du in deutschen und welche in ukrainischen Gesellschaften?
Eine tolle Frage. Das finde ich sehr interessant. Ukrainische Gesellschaft, ja, da bin ich aufgewachsen. Das ist für mich etwas bestimmt meine Sache. Und was ich gut fand, dass ich finde ukrainische Menschen ein bisschen so crazy sozusagen, im guten Sinn gesagt. Menschen, die irgendwelche cringe Sachen machen können im Vergleich zu deutschen Menschen. Da würde ich sagen, dass die weniger etwas Crazyes machen. Aber in deutscher Gesellschaft, was ich mag, dass die Menschen sind so ganz entspannt, die beeilen sich nicht und leben ihr Leben so gleichmäßig.
Ja, du bist noch eine Schülerin. Und was sind die Unterschiede zwischen deiner ukrainischen Schule und deiner deutschen Schule?
Ja, bevor ich diese Frage beantworte, muss ich eine Kleinigkeit sagen. Ich war an einer privaten Schule und deswegen meine Erlebnisse sind ein bisschen unterschiedlich im Vergleich zu anderen. Aber das Erste, was mir fällt, dass in Deutschland man hat relativ mehr Zeit zum Lernen. Und das meine ich, dass in der Ukraine wir haben nur 11 Klassen insgesamt und in Deutschland ist es 13 Klassen oder 12, je nach Bundesland. Und das kann auch als Vorteil sein, weil da kannst du dich ein bisschen mehr entspannen und mehr Zeit, um zu lernen haben. Auch was für mich unterschiedlich war, unsere Schule beginnt um 7.50 Uhr, aber in der Ukraine war es so, der Beginn war um 8.30 Uhr, aber wir haben ungefähr um 13 Uhr oder 2 Uhr werden schon Schluss, wie hier, nicht viel Unterschied. Und was noch mir fällt, dass in Deutschland es ist immer so, dass die Fächer immer doppelt gehen. Zum Beispiel Mathe nicht nur 45 Minuten, sondern ganze Stunde. In der Ukraine ist es nur 45 Minuten pro ein Fach. Und deswegen pro Tag könnten wir 7 unterschiedliche Fächer haben. Das ist schwieriger, weil du hast nur 45 Minuten. Es reicht nicht immer für einen Unterricht. Und in Deutschland fühlt es sich ein bisschen entspannender. Und auch in meiner Klasse gab es nur 12 Menschen. Und als ich hierhin gekommen bin, ich war so überrascht, weil in der Klasse gibt es 25, 26 oder 20 Menschen und das war viel zu viel für mich. Und noch eine Kleinigkeit, was ich was kann als Vorteil scheinen oder gleichzeitig als Nachteil, dass in Deutschland die Lehrer wechseln sich jede 2 Jahre. Das ist gut, weil wenn du Konflikte oder Probleme mit einem Lehrer hast oder der unterrichtet dich nicht wirklich gut, dann nach 2 Jahren kannst du noch erleben den Fach mit ganz anderem Lehrer und der Fach kann sich auf andere Weise sich zeigen. Aber was natürlich schade ist, dass wenn du den Lehrer magst und das ist sehr traurig, wenn er weggehen muss und anstatt kriegst du eine schlechtere Lehre.
Ja, und jetzt gehen wir mehr um deine Persönlichkeit. Welche Hobbys hast du?
Ich mag zeichnen. Ich liebe Kunst.
Kannst du uns etwa mehr über Kunst erzählen?
Ja, ich wollte immer so eine Kleinigkeit sagen, dass Menschen haben vergessen, dass die können auch Kunst leben, wenn die gar nicht in der Kunst gut sind. Das heißt, wenn du kannst nicht gut zeichnen, es heißt nicht, dass du zeichnen hassen musst. Du musst nicht gut sein, um etwas zu lieben.
Okay, und hast du eine besondere Geschichte uns zu erzählen?
Natürlich habe ich mehrere Geschichten, die ich heute euch erzählen könnte, aber persönlich, ich will heute eine bestimmte Geschichte erzählen, die lustig für mich ist. So, als ich noch jung war, ich habe immer auf dem Hof mit meinen Freunden gespielt. An dem Tag habe ich mit Freunden von meines Bruders gespielt und wir haben so mit einer großen, riesigen Schaufel die Erde ausgegrabt. Ja? Wir haben so Krieg gespielt und hatten besonders viel Spaß darauf. Aber das, was wir gemacht haben, es gibt so eine Erdkeller, da lagert man so zum Beispiel Kartoffeln oder ja, es kann unterschiedliche Sachen sein, das ist nicht wichtig. Und wir haben eines Omas Keller ausgegrabt, sodass sie kam zu uns und sagt, sie war extra sauer und hat uns gesagt, Leute, jetzt müsst ihr das alles wieder zurück machen. Das ist mein Keller. Sowas darf man nicht machen. No, no, no. ja, keine Sorge. Wir haben es gemacht und ich stand so. Stellt ihr vor, es steht mein Bruder mit so einer riesigen Schaufel. Sehr riesige. So groß wie ich damals war. Ich stehe hinter ihm. Er hat mich nicht gesehen. Und deswegen hat er mit seinen Bewegungen direkt ins meine Lieb mich geschlagen. Oh, ich war damals so überrascht. Ich hatte ganze Arme im Blut. Auf dem Hof stand nur eine Mutter mit Kind und die hat mir damals so eine Serviette gegeben und sagte, hier, Serviette. Und ich stehe so, ich blute ganz, ich bin ganz im Blut und die schlägt mir die Serviette vor. So eine lustige Geschichte.
Dankeschön, das war sehr lustig, oder? Was ist für dich das Wichtigste im Leben?
Für mich im Leben wichtig ist die Freiheit. Das ist das Wichtigste für mich. Ich mag nicht, wenn ich begrenzt bin. Ich habe, kennt ihr das Film Truman's Show? Ja. Den Film mag ich sehr. Ich empfehle euch, den zu gucken. Ja. Und in diesem Film ist es gelungen, so zu zeigen, dass obwohl Truman visuell hatte, dass er, es wurde visuell gezeigt, dass er Freiheit hatte, dass er könnte alles machen, aber eigentlich würde ihm alles gelogen. Ja, und in Realität hatte er keine Freiheit. Und für mich, ich kann nicht so, wenn die Freiheit würde mir entnommen.
Ja, und jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Was denkst du, wie Leute, die hier wohnen, denjenigen helfen können, die sich gerade in Kriegsgebieten befinden oder einfach von Krieg betroffen sind?
Eine schwierige Frage für mich, aber den versuche ich zu beantworten. Auf jeden Fall, ich glaube, wichtig ist zu zeigen, dass man auf ihrer Seite ist, dass du die Menschen unterstützt, dass du ja generell gegen Krieg bist. Und man muss nicht sogar Geld spenden, aber wenn man Möglichkeit hast, etwas zu spenden, ist natürlich ein gut zu machen.
Ja, danke schön, Kira, dass du heute hier warst. Und ja, das war die letzte Frage. Vielen Dank, liebe Zuhörer, und bis bald.
Ja, danke.
Damit haben wir auch schon mein erstes Interview gehört. Ehrlich gesagt hat es mir beim ersten Anhören überhaupt nicht gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass es viele Schwächen hat und ich war mir in dem, was ich tue, unsicher. Jetzt jedoch finde ich, dass dieses Interview besser ist und Kira zuzuhören war angenehm und interessant. Das nächste Interview führte ich mit meiner Freundin Mascha. Kennengelernt haben wir uns bei einer Halloween-Feier in unserer ukrainischen Gemeinde. In dieser Gemeinde habe ich auch beim Ehrenamt geholfen. Außerdem gibt es dort verschiedene kreative Projekte. Und wir treten oft mit Theater oder Gesang auf unterschiedlichen Festivals in Osnabrück auf. Zum Beispiel beim Theater Beach oder beim Festival der Kulturen. Mascha kommt aus der Stadt Hostomel in der Region Kiew. Die Stadt war 2022 teilweise besetzt, als die russische Armee aus nordöstlicher Richtung einmarschierte. Was die russischen Soldaten in Hostomel getan haben, sind Kriegsverbrechen. Mehr darüber werdet ihr aber direkt von Mascha selbst hören. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meinem zweiten Interview mit ukrainischen Jugendlichen. Heute bin ich froh, eine neue Gästin Maria begrüßen zu dürfen. Bevor wir starten, wie fühlst du dich heute?
Oh, hallo. Ich fühle mich großartig und bin ich auch total entspannt. Weißt du, das ist mein erstes Interview dieser Art. Das ist so interessante Erfahrung.
Aus welcher Stadt kommst du und wo liegt das ungefähr?
Also, eigentlich bin ich in Zhytomyr geboren, aber danach sind meine Eltern und ich nach Kiew umgezogen. Ja, aber den großen Teil meines Lebens habe ich jedoch im Hostomel gelebt. So, es ist ein kleiner Staat in der Region Kiew. Kann ich sagen, so bis zur Hauptstadt war es etwa 15 Minuten mit dem Auto.
Kannst du etwas mehr über deine Stadt erzählen, also über Hostomel?
Ja, natürlich kann ich. Es ist so ein sehr schönes und ruhiges Staat. Ja, so alles Wunderschönes für glückliches Kindheit. Da gab es viele Parks und Wälder, wo wir gerne mit Freunden spazieren gingen. Ich würde nicht sagen, dass Stadtzentrum besonders lebendig war, aber die Randgebiete waren sehr malerisch und cool. So war es jedenfalls vor dem Krieg. Jetzt kehrten die Menschen langsam zurück, aber es ist nicht mehr so, wie es früher war. Hostomel war lange Zeit unter Besatzung. Wahrscheinlich du erinnerst dich so über die Pläne, Kiew in 3 Tagen einzunehmen. Meine Stadt wurde zu einem direkten Hindernis zwischen Belarus und Hauptstadt des Ukraines. Außerdem gab es in Hostomel einen Flugplatz, auf dem sich eine Zeit das Flugzeug Rhea befand. Es ist das größte Flugzeug der Welt. Danach war voll klar, was gesagt, die Hostomel-Landung, Panzerkolonnen und Besatzung und alle diese Schrecken.
Kannst du uns bitte etwas mehr über die Zeit der Okkupation erzählen, wenn das für dich in Ordnung ist?
Ja, das ist in Ordnung. So, ich hatte richtig Glück gehabt, dass meine Eltern schon am 16. Februar eine Entscheidung getroffen haben, also noch bevor der Krieg offiziell begann. Als man damals nur von einer möglichen Invasion sprach, brachten sie uns aus Hostomel zu meiner Großmutter aus Land. Viele lachten damals über meine Mama, und mein Papa, aber das war nur bis 24. Februar. Deshalb habe ich die Besatzung selbst nicht erlebt und bin ich sehr froh dafür. Aber ich kenne viele Geschichten aus erster Hände. So fangen wir mit unserem Haus an. Wir leben in einem schönen Viertel in einem Doppelhaus. Rundherum gab es viele Reihenhäuser und damit man sich das vorstellen kann. Nach der Besatzung erfuhren wir, dass in unserem Hof ein Panzer stand und in unserem Haus russische Soldaten lebten. Es ist schwierig zu beschreiben, welches Haus dort herrschte. Und jetzt zu dem, was uns die Nachbarn erzählt haben. Sie beschlossen zu bleiben. Irgendwann kamen die Russen und sagten ihnen, dass sie nur 50 Minuten Zeit hatten. Sie sollten das Gebäude verlassen. Das klingt vielleicht normal, aber draußen herrschte Chaos. So alles explodiert, Luftangriffe. War sehr schlimm. Aber wurden in ein einziges Haus getrieben. Viele Menschen waren da. Einige Tage lang hungerten sie dort. Dann warfen die Soldaten etwas hinein. Vielleicht eine Rauchgranate oder etwas anders. Und Menschen sollten das Gebäude schnell verlassen. Dann hörte man Schüsse. Ein Junge, der das überlebt hat, der heute in die Grundschule geht, kann aber nicht mehr normal schlafen, obwohl es mehr als 2 Jahre vergangen sind. Eine andere Geschichte stammt aus unserer Nachbarschaft. Eine junge Frau hatte sich gerade ein Haus gekauft und war während der Besatzung nicht geflohen. Als die Trümmer geräumt wurden, fand man sie im Keller, zusammen mit ihren Papieren, Schmuck und Geld. Sie war erstickt. Eine Familie wusste, dass sie Haus verlassen sollten. Hatten sie aber 2 Kinder und eine bettlägerige Großmutter, die nicht gehen könnte. Es gab keine andere Wahl. Der einzige Weg führte durch die Wälder. Sie müssten eine schreckliche Entscheidung treffen. Entweder stirbt die Großmutter oder sie alle. In unserer Stadt gab es noch eine Glasfabrik, unter der sich ein alter Bunker aus der Zeit Kalten Krieges befand. Von dort, so erzählte man, führten die Russen junge Frauen hinaus und sie zum Vergewaltigen. Wenn sie einen Mann hinausführten, kam es nie wieder zurück. Eine Bekannte von uns sagte, dass sie schon gefährlich war, den Kopf zu heben. Man könnte einfach darüber erschossen werden. Sie erinnerte sich, hinter ihnen ein Panzer auf einem jungen Mann einfach so feuerte. In manchen Wohnungen würden Drogen gekocht. Sie würden einfach zu Laboren umfunktioniert. Es gab viele Wohnungen, in denen Frauen vergewaltigt würden. So, das würde speziell etwas da gebaut. In Hostomel gab es auch Reihen vor erschossenen Menschen. In Bucha ist es eine Stadt neben Hostomel. Gab es viele Kinder, die einfach von Pflanzen überrollt würden. Junge Männer würden einfach so erschossen. Frauen würden vergewaltigt und oft ermordet. Kinder auch. Vielleicht hatten nur die Alkoholiker Glück gehabt. Mit ihnen tanken die Soldaten, manchmal brachten sie ihnen sogar Schnaps.
Wie fühlst du dich jetzt, wo deine Stadt wieder frei ist?
Weißt du, es ist wirklich ein schönes Gefühl zu wissen, dass alle diese Schrecken vorbei sind und die Menschen dort wieder leben können. Nicht in voller Sicherheit natürlich. Eher in einer scheinbaren, aber es ist trotzdem besser als nichts. Am meisten freue ich mich voll darüber, dass meine Eltern rechtzeitig entschieden haben, Hostomel zu verlassen, solange es noch möglich war.
Danke, dass du uns das erzählt hast. Jetzt kommt ein etwas leichteres Thema. Gibt es etwas, das dir in Deutschland besonders gefällt? Also etwas, was in der Ukraine nicht gab?
Bratwurst? Es ist wunderschön hier in Deutschland, ein Bratwurst essen zu können und diese 49-Euro-Ticket, ein so bequemes Ding, das liebe ich mit meinem ganzen Herz.
Welche Dinge aus der Ukraine fehlen dir hier in Deutschland?
Das soll ich ein bisschen nachzudenken. Okay, wenn man zum Beispiel aus der Perspektive des Essens betrachtet, dann gibt es zum Beispiel viele gewöhnte Produkte einfach nicht. Und ich meine damit nicht irgendetwas so Exotisches für die deutsche Küche. Solche Dinge können wir schon hier kaufen. Das meine ich ein bisschen anders. Sogar ganz normale Kartoffeln, ja, war bei uns in der Ukraine ein bisschen anders als hier. Ja, aber sonst, alles ist super. Finde ich, hier in Deutschland ist wirklich cool. Aber ja, natürlich die Sprache, die lerne ich. Aber wissen Sie, es ist nicht das Gleiche wie auf Muttersprache zu sprechen.
Bekommst du noch irgendwelche Sprachprobleme, also zum Beispiel in der Schule, und wie gehst du damit um?
Natürlich gibt es solche Schwierigkeiten und so, die soll man einfach so überleben. Das größte Problem für mich zum Beispiel, es ist mein Wortschatz. So, es reicht mir nicht aus, zu meine Gedanken vollständig auszudrücken oder mein tatsächlich Wissen in der Schule richtig zu zeigen. Zum Beispiel hier sollte ich mir sehr gut vorbereiten, um das alles normal sagen zu können. Ja, und die Grammatik. Das ist immer noch ein dunkler Wald. Wirklich. Vor allem aber, jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache oder sowas, schäme ich mich, obwohl ich mir selbst und auch andere mir schon 100.000 Mal gesagt haben, dass es ist kein Problem, du bist doch Ausländer, du lernst noch die Sprache. Aber ja, das macht keinen Spaß.
Gibt es außer Sprachproblemen noch andere Schwierigkeiten, wenn du mit Deutschen sprichst?
Ja, wir haben einfach unterschiedliche Mentalitäten, wenn kann ich so sagen. Und leider spüre ich das sehr deutlich. Ich sehe, wie andere Ukrainer problemlos mit ihren deutschen Klassenkameraden befunden sind. Mir ist aber aufgefallen, dass oft entweder viele ukrainische junge Jugendliche sprechen mit russischsprachigen Menschen oder führte mit Migranten. Für mich persönlich ist das größte Problem neben der Sprachbarriere noch der Mangel an gemeinsamen Gesprächsthemen. Wenn ich mich mit meinem ukrainischen Freunden oder sogar mit Bekannten treffe, läuft das Gespräch ganz natürlich und, sage ich so, easy. Aber mit meinen deutschen Mitschülern ist es richtig anders. Jedes Mal stressig, ich denke über jedes Wort nach, versuche das Gespräch am Leben zu halten, das Oppenheim kaum läuft und am Ende bin ich einfach erschöpft.
Danke für deine Antworten. Jetzt möchten wir ein bisschen mehr über deine Persönlichkeit erfahren. Was machst du gerne in deiner Freizeit?
So, ich spiele Gitarre gern, ich zeichne und male, so, ich liebe Kunst. Lese ich sehr viel und schreibe noch irgendwelche Texte und spiele ich gern ins Theater.
In welchem Theater spielst du denn zurzeit?
So, es ist ein Theater der ukrainischen Gemeinschaft. Das heißt Devosuite, so auf Deutsch gesagt, Magic World. Und das finde ich ein bisschen cringy, aber Name, es ist nicht das Wichtigste.
Kannst du uns ein bisschen mehr über dieses Theater und deine Erfahrung dort erzählen?
Ja, so, wir haben im Grunde ein tolles und so freundliches Team. Ehrlich gesagt, es ist gar nichts Professionelles. Nein, wir machen einfach etwas, was wir machen können und einfach haben Spaß. Natürlich quatschen wir da noch, aber es ist ein bisschen andere Geschichte. Da unser Theater jedoch nicht ganz unabhängig ist, nehmen wir an verschiedenen Veranstaltungen der ukrainischen Gemeinde teil und zeigen dort kleine Aufführungen. Und ehrlich gesagt, das gefällt uns richtig. Anfangs war alles für Kinder gebracht, aber meine Freundin und ich kamen dazu und baten darum, eine Gruppe zu Jugendlichen zu gründen. Und wissen Sie was? Danach wünscht unser Team. Ja, Und all das wäre ohne unseren wunderschönen Regisseur nicht möglich gewesen. Ich möchte für Sie Danke sagen.
Und so langsam kommen wir zur letzten Frage. Was denkst du, wie die Menschen, die hier wohnen, denjenigen helfen können, die vom Krieg betroffen sind?
So, erstens möchte ich Danke sagen für alle Menschen, die uns geholfen haben am Anfang. Es war richtig, richtig wichtig für uns. Wir wussten nicht, was wir machen sollten, wie wir leben können und sowas. Und es war sehr wichtig für uns. Und jetzt? Jetzt ist auch sehr wichtig, helfen. Wahrscheinlich die Politik ist sehr wichtig und einfach nicht vergessen, was da passiert.
Vielen Dank, Maria, dass du heute da warst. Und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Manchmal, wenn ich von den Ereignissen aus dem Jahr 2022 höre, kann ich kaum glauben, dass ich selbst in vollständiger Besatzung hätte landen können, dass man mich hätte töten oder ausrauben können, dass fremde Menschen in meinem Haus hätten leben können. Ich glaube, damals, in den ersten Kriegstagen, konnten das nur wenige überhaupt begreifen, dass in der eigenen Heimatstadt, in der ein Mensch geboren wurde und sein ganzes Leben verbracht hat, so etwas Grausames geschehen könnte. Das nächste Interview führte ich mit einem Mädchen namens Polina. Vor diesem Interview kannte ich sie überhaupt nicht. Mein Lehrer erzählte mir von ihr und ihrer Band. The Sixties ist eine ukrainische weibliche Rockband, die noch in der Ukraine gegründet wurde. Nach Beginn des Krieges wurden die Mitgliederinnen über die ganze Welt verstreut, fanden aber in Deutschland wieder zusammen. Ihre Musik ist eine Mischung aus Alternative Rock, Pop Rock und Punk Rock. Sie traten bereits auf verschiedenen großen Festivals in Europa auf und ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit hatte, eine der Bandmitglieder kennenzulernen. Kommen wir nun zum Interview selbst und hören wir mehr direkt von Polina. Hallo wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist bei uns eine sehr interessante Gästin dabei. Willst du dich vorstellen?
Also, hallo zusammen. Ich heiße Polina, ich bin 18 Jahre alt und lebe seit 3 Jahren in Osnabrück zusammen mit meiner Mutter. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine. Hier in Deutschland habe ich schon mein neues Leben aufgebaut. Also ich gehe zur Schule, habe viele Freunde kennengelernt und ja.
Polina spielt in einer Rockband The Sixties, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Zuerst erzähl uns bitte, wie hast du reagiert, als der Krieg begonnen hat?
Also für mich hat es schon früher angefangen, als der Krieg 2022 wieder richtig angefangen hat, war das für mich natürlich ein großer Schock. Ich habe das alles schon einmal erlebt, weil ich aus Lugansk komme. Dort begann der Krieg schon 2014 und wir mussten schon damals unser Zuhause verlassen. Deshalb war 2022 für mich nicht nur Angst, sondern auch das Gefühl, wie kann das nochmal mit mir so passieren? Es war, als würde mein ganzes Leben wieder von vorne auseinanderbrechen. Ja, das war für mich ein Schock.
Und wie bist du denn nach Deutschland gekommen?
Also nach 2014 sind wir zuerst von Lugansk nach Kiew gezogen, weil dort der Krieg angefangen hat. Ja, in Kiew haben wir versucht, ein neues Leben aufzubauen. Es war sehr schwer, aber wir haben es irgendwie geschafft. Und als 2022 auch in Kiew Raketen zu hören waren, mussten meine Mama und ich, wir haben entschieden, dass wir weg müssen. Dann haben wir entschieden, dass wir zu Bekannten nach Osnabrück fahren. Unser Weg von zu Hause dauerte fast 5 Tage und viele Freiwillige in Europa haben uns geholfen. Ohne sie hätten wir das nicht geschafft, natürlich. Erstmal mit dem Auto bis zur Grenze in der Ukraine, dann mit dem Bussen und mit dem Zug nach Deutschland. Ja, wir waren die ganze Zeit verwirrt, weil wir gar nichts wussten, wie hier alles funktioniert. Und in Deutschland klarzukommen, dauerte natürlich bei uns auch sehr lange.
Wie hat sich der Krieg auf deine Familie und Freunde ausgewirkt?
Der Krieg hat meine Familie eigentlich sehr, sehr stark betroffen. Mein Vater musste in der Ukraine bleiben, wurde dann mobilisiert und kämpft jetzt im Krieg. Ich weiß nicht, wann ich ihn wiedersehen werde, ob überhaupt. Viele meiner Freunde haben ihre Heimat auch verloren und leben heute in verschiedenen Ländern. Bei niemandem ist das Leben wieder wie früher, sogar bei denen, die in der Ukraine geblieben sind.
Was hast du erlebt, als du während des Krieges noch in der Ukraine warst?
Also in Kiew war ständig Alarm. Man hörte Sirenen und Explosionen und hatte immer Angst, was als nächstes passieren wird. Man versucht normal zu leben, aber innerlich ist man die ganze Zeit angespannt.
Und was ist dir aus der friedlichen Zeit in der Ukraine besonders in Erinnerung geblieben?
Ich erinnere mich natürlich an mein Zuhause, Schule, ja, Freunde und dieses ganz normale, ruhige Leben. Aber ich erinnere mich auch daran, wie kreativ mein Zeit damals war. Ich habe in viele Konzerte teilgenommen, habe seit ich klein war auf der Bühne gestanden und gesungen und in verschiedenen Projekten mitgemacht. Zum Beispiel, mein letztes Projekt war vor dem Krieg, Musical School of Rock, in dem ich die Rolle von Bassistin Katie gespielt habe und innerhalb kürzer Zeit Bassgitarre erlernen musste. Und nach nur 3 Monaten stand ich schon mit der Gitarre schon auf der Bühne. So habe ich Bassgitarre kennengelernt, ja.
Ich hoffe, dass es in der Ukraine wieder gute Erinnerungen geben wird, statt schrecklicher. Jetzt kommen wir zu deiner Band. Wie habt ihr euch getroffen?
Also, ich war schon in Deutschland, als mich ein Bekannter aus der Ukraine angerufen hat. Er fragte, ob ich bei The Sixers als Bassisten mitmachen möchte, weil die andere Bassistin zurück in die Ukraine musste. Selber die Band besteht aus 5 Mädchen, die alle aus der Ukraine kommen. Ich dachte dann, es wäre dann was Neues und sehr Interessantes für mich. Dann hat die Band hat mich zu einer Probe eingeladen, wo alle gesehen haben, so, und ich selber, dass ich sehr gut passe. Ich hatte so ein gutes Gefühl. Und so habe ich angefangen, mit den Mädels mitzumachen. Jetzt bin ich schon seit 3 Jahren dabei und fahre jedes Wochenende tatsächlich nach Essen, wo unser Studio sich befindet. Ja, dann proben wir und nehmen unser Lieder auf.
Wie war euer erstes Konzert?
Also das war sehr emotional, würde ich sagen. Ich war natürlich nervös, aber unglaublich froh, wieder auf der Bühne zu stehen. Nach allem, was passiert war, fühlte sich das wie ein so kleiner Neuanfang an für mich.
In wie vielen Städten wart ihr schon und welcher Stadt hat dir am meisten gefallen?
Also ich würde sagen, wir waren schon in vielen Städten und Ländern unterwegs, in England, in Frankreich, Ungarn und so weiter, so Belgien, Niederlande. Am beeindruckendsten war für mich Glastonbury in England 2023. Das war ein großer Fest, da waren tausende Menschen und die Stimmung war einfach unglaublich. Das war so eine gute Erfahrung für mich und natürlich ein anderes Land und andere Menschen, so, wir haben auch mit Måneskin gespielt auf einer Bühne, das war natürlich für mich sehr, sehr so unerwartet und toll.
Welche Pläne und Ziele habt ihr für die Zukunft?
Wir wollen natürlich weiter wachsen, mehr eigene Musik machen und auf noch größeren Bühnen spielen. Wir entwickeln die ganze Zeit weiter unsere Musik, drehen Musikvideos und genießen einfach die Zeit zusammen. Und ja, lieben unsere Fans und das, was wir machen.
Unsere letzte Frage wie immer. Was denkst du, wie die Leute, die hier wohnen, denjenigen helfen können, die von Krieg betroffen sind?
Ich glaube, das Wichtigste ist, Menschen nicht nur als Flüchtlinge zu sehen, sondern einfach als Menschen. Also die zu hören, Verständnis zeigen und offen sein, das hilft oft mehr, als man denkt. Also ja, so sein, wie du bist. Ja.
Danke, Polina, dass du heute bei uns warst. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. So verlief das Interview mit Polina. Ich freue mich für sie, dass sie bereits auf so großen Bühnen auftreten könnte. Und ich selbst würde auch gerne einmal einen ähnlichen Erfolg erreichen. Denn Musik interessiert mich schon seit meiner Kindheit. Ich wünsche ihrer Band viel Erfolg und freue mich schon darauf, ihr nächstes Lied zu hören. Letztes Interview für die Sendung führte ich mit einem Jungen namens Karim. Ich kannte ihn bereits durch seinen Blog Deutsch mit Karim, hätte aber nie erwartet, dass er ebenfalls in Osnabrück lebt. Karim ist ein sehr fleißiger und kluger junger Mann und sein Blog zum Deutschlernen hat bereits einer großen Anzahl von Menschen bei der Integration in die deutsche Gesellschaft geholfen. Warum er beschlossen hat, diesen Blog zu starten und wie er einen solchen Erfolg erreichen könnte, erfahrt ihr in meinem Interview mit ihm. Willkommen zu meinem letzten Interview mit Jugendlichen aus der Ukraine. Heute haben wir einen wunderbaren Gast namens Karim bei uns. Erzähl uns ein bisschen über dich. Aus welcher Stadt kommst du?
Ja, moin. Also meinen Freunden sage ich, dass ich aus Kiew komme, aber eigentlich meine Schule war in Kiew, Freunde in Kiew und das Ganze, aber ich wohnte eigentlich in der kleinen Stadt Wassilkiw in der Nähe von Kiew, also 30 Minuten mit Auto entfernt, ja.
Wie hast du auf den Beginn des Krieges reagiert?
Ja, also ich zum Beginn des Krieges war 15 Jahre alt und ganz ehrlich, also für mich war ich sehr jung, muss ich zugeben. Also meine Reaktion war eher so, ja, keine großartige, weil wir wohnten ja neben Kiew und das Krieg war so eine Sache, die für mich war eher so ein sowas um sich um das sich die Eltern gekümmert haben. Also ich habe eigentlich fast gar nicht reagiert, weil, wie gesagt, Eltern haben sich um alles gekümmert. Wir hatten Ferienhaus, also Dacia nennt man das, glaube ich, in Deutsch auch. Wir sind einfach direkt dahin gefahren und das war eher, wie gesagt, etwas, um was sich die Eltern gekümmert haben, ja.
Wovor hattest du am meisten Angst?
Ja, also, wie gesagt, nochmal, ich war 15 Jahre alt, so wirklich Angst hatte ich nicht, aber im Nachhinein jetzt, ich glaube, am meisten Angst vor Unsicherheit, ja. Also, was wird mit meinen Freunden, was wird mit meiner Stadt und das Ganze.
Wie schwer war es für dich, dich an eine fremde Gesellschaft zu gewöhnen?
Ja, natürlich, ich bin mit null Deutsch gekommen, also das war wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber war schwierig, aber wie gesagt, ich glaube, das war auch der Vorteil, dass man wirklich so Anführungszeichen gezwungen wurde, Deutsch zu lernen. Bei meiner Schule, ich hatte leider keine Leute aus der Ukraine, die in meiner Klasse mit mir waren, zumindest am Anfang. Und wie gesagt, das war wirklich so, als wäre das ein Zwang, Deutsch zu lernen. Ja, es gab keine andere Option für mich persönlich.
Was aus der Ukraine vermisst du am meisten?
Wenn ich jetzt so überlege, dann glaube ich Freunde am meisten. Und sie sind einfach jetzt im Moment so alle über ganz Europa verstreut. Komischerweise, dass alle meine Freunde aus Ukraine sind irgendwie nicht in Ukraine geblieben, sondern wie gesagt in ganz Europa verstreut. Und kleine bestimmte Orte, wie zum Beispiel unser Ferienhaus oder so ein paar Cafés aus meiner Stadt, ja.
Würdest du gerne zurückkehren, wenn du die Möglichkeit hättest und warum?
Zurück im Sinne von für immer da leben, eher nicht, weil wie gesagt, sehr viel von meinem Leben ist schon hier aufgebaut. Freunde, Sprache, Schule, akademische Sachen, aber irgendwann zurückkommen für Urlaub, für ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr, auf jeden Fall, ja.
Vielen Dank für deine Antworten. Erzähl uns jetzt ein bisschen über das Bloggen. Zu welchen Themen machst du Videos?
Ja, also ich mache Videos primär für Leute, die aus der Ukraine kommen und andere russischsprachige, ne? Ich mache die Videos über Deutsch lernen, mit ein bisschen so mehr Akzent auf Alltagsdeutsch, ne? Was die Leute wirklich so in Umgangssprache und im Alltag nutzen.
Wie viele Follower hast du insgesamt in deinen sozialen Netzwerken?
Mhm. So auf Instagram so circa 100.000, TikTok ist so 70.000 und dann Telegram plus YouTube zusammen so 30, 40er Bereich, also insgesamt so 200.000, ja.
Hat deine Popularität deinen Alltag verändert?
Eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich bin in so einer, das ist eher nischig, was ich mache und ist ja nicht Mainstream, deswegen, ich bin ja in Deutschland und hier sind ja nicht alle Ukrainer, deswegen auf der Straße, so in Osnabrück vielleicht jede ein paar Monate treffe ich jemanden, der den Kanal abonniert hat und die Videos aktiv guckt, aber ja, wie gesagt, eher nicht. Online natürlich ist es anders mit den ganzen Nachrichten, Kommentaren, was auch immer, aber online ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja.
Wie hast du verstanden, dass Hilfe beim Deutschlernen genau dein Thema ist?
Für mich, als ich hier gekommen bin, wie gesagt, bei mir war mein Deutsch wirklich null. Als ich hier gekommen bin, hatte ich natürlich viele Sachen, die ich machen möchte. Also ich wollte Freunde haben, ich möchte bei Vereinen mich anmelden, ich wollte in der Schule gute Noten haben. Also es gab viele Sachen, die ich machen wollte. Und je mehr ich gedacht daran habe, desto mehr habe ich verstanden, mit den ganzen Sachen hilft mir Deutsch lernen. Also wenn ich jetzt gut Deutsch sprechen kann, dann hilft das einfach bei allem, was ich will. Deswegen habe ich Priorität darauf gelegt, Deutsch zu lernen und ich habe in 2 Jahren von 0 zu C1 gekommen und deswegen ist es so ein wirklich persönliches Thema für mich und ich freue mich, wenn ich anderen mit dem gleichen Problem helfen könnte. Ja.
Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste beim Sprachlernen?
Beim Sprachlernen einfach sprechen, früh und viel. Weil viele denken, ich werde erst sprechen, wenn ich mich bereit fühle, wenn ich ein bisschen mehr Grammatik kenne, was auch immer, aber es ist falsch. Also man wird sich nie bereit fühlen und es ist so, dass Grammatik, Vokabeln, das Ganze ist natürlich wichtig, aber das eher Zubehör. Das Wichtigste ist wirklich, Deutsch zu nutzen und zu produzieren und das größte Komponent davon ist Sprechen und das empfehle ich all meinen Schülern.
Welche Strategie würdest du angehenden Bloggern empfehlen?
Eigentlich das gleiche wie beim Sprachlernen, weil man soll früh anfangen und schlecht, weil man wird nie am Anfang gut sein und es wird nie ein guter Zeitpunkt sein. Also es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Also anfangen früh und es wird schlecht sein, aber das muss so sein, das ist korrekt. Lieber früh anfangen und schlecht, wie gesagt. Das sagen fast alle. Und auch das Wichtigste. Es ja klingt sehr banal und klassisch, aber so ist es, ne? Ist die Basic, das Fundament, das muss man haben. Und das andere, das zweite, ist regelmäßig sein, so konsistent, ne? Regelmäßig hochladen, regelmäßig posten und ja, das spielt eine sehr große Rolle für den Algorithmus.
Was sind deine Ziele für die Zukunft?
So mittelfristig auf jeden Fall mein kleines Geschäft aufbauen, mehr Leuten beim Deutschlernen helfen, Produkte herstellen und ja, wie gesagt, einfach das größte Ziel ist einfach, mehr Leuten dabei zu helfen, Deutsch zu lernen.
Und die letzte Frage. Was denkst du, wie könnten die Menschen hier denjenigen helfen, die vom Krieg betroffen sind?
Ich glaube, das wird jetzt sehr banal klingen, aber ich glaube, dass es wirklich das Wichtigste ist. Jetzt einfach keine zu große Sache daraus zu machen. Also bei mir Freunde, Mitschüler, Lehrer, Nachbarn, sie haben keine große Sache daraus gemacht. Also sie haben uns jetzt nicht wie Opfer behandelt. Aber wenn wir Hilfe bräuchten, wenn wir Hilfe wirklich brauchten, dann haben sie geholfen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also einfach offen sein. Und natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, dann informiert bleiben und vielleicht an die seriöse Organisation spenden. Ja, das könnte man auf jeden Fall auch machen.
Vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit habt ihr auch das letzte Interview aus meiner Sendung gehört. Ich bin sehr froh, dass ich in Deutschland die Möglichkeit hatte, so unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Blogger, Musikerinnen, Künstlerinnen. Ich bin Deutschland und der Stadt Osnabrück sehr dankbar dafür, dass sie uns aufgenommen und uns Sicherheit, Essen und ein Dach über dem Kopf gegeben haben. Gleichzeitig wünsche ich mir sehr, dass auch die Menschen in der Ukraine wieder gut leben können, dass sie wieder kreativ sein, lachen und sich wie früher über Kleinigkeiten Gedanken machen können. Die Ukraine wird noch immer täglich beschossen. Meine Freunde, Bekannten und ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer leben weiterhin unter ständigem Stress und in Gefahr. Mit meinem Projekt wollte ich euch daran erinnern, die Menschen um euch herum wertzuschätzen und nicht zu vergessen, dass Sicherheit, Essen und ein Dach über dem Kopf ein großer Wert sind, den leider nicht mehr alle Menschen haben. Und natürlich wollte ich daran erinnern, jeden Moment mit den Menschen, die man liebt, zu schätzen. Jeden Morgen, jeden Tag. Denn in einem einzigen Moment kann sich alles verändern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch haben meine Interviews gefallen und dass ihr mich auch bei meinen zukünftigen Projekten begleiten werdet. Eure Olena.